Herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Corona-Helden-Podcasts. Mein heutiger Gast ist Sabrina Konzok, Boardmember beim Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e.V. Und wir sprechen heute über das Thema EdTech in Verbindung mit Corona. Sabrina, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Hallo Pierre, freut mich total da zu sein.
EdTech ist ein Begriff, den nicht unbedingt alle kennen. Legal Tech und Fintech oder auch Health Tech, das sind Begriffe, die man vielleicht häufiger in der Presse aufgeschnappt hat. Oder gerade was so das juristische Umfeld angeht, ist Legal Tech bekannt. Aber EdTech ist ein Begriff, den kennen weniger. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was hinter dem Begriff EdTech steckt.
Ja, klar, super gerne. Du hast natürlich recht, manche Begriffe sind schon ein bisschen geläufiger. Also hast du auch gesagt, ne, Legal Tech, Health Tech ist auch relativ bekannt, vor allem in der aktuellen Corona-Krise. Haben wir alle schon viel von den Apps gehört, die dann Daten auslesen sollen und sonstiges. Und EdTech im Endeffekt ist auch überhaupt nicht so jung, aber vielleicht tatsächlich weniger bekannt, wenn man nicht in dem Feld arbeitet. Und im Endeffekt ist genauso wie bei den anderen Themen, es sind halt technologische Prozesse und Ressourcen, die genutzt werden, um unsere Art zu lernen oder zu lernen zu verbessern. Das heißt, es gibt Themen, die eben direkt für Lehrerinnen und Lehrer gemacht werden oder auch für Leute, die in Hochschulen oder in der Erwachsenenbildung arbeiten, aber genauso eben und vor allem auch die Vielzahl zielen direkt auf Nutzer und Nutzerinnen ab, die eben entweder in der Schule, in der Hochschule oder in der Ausbildung, vielleicht auch eben, wenn man schon ein bisschen älter ist, was lernen möchten und denen das eben einfacher bereitgestellt werden soll. Und da geht es eben wirklich um mehr oder weniger alles auch. Gibt es eben MOOCs, diese Massive Open Online Courses, bis hin zu irgendwelchen Apps für auch kleinere Kinder, die da spielerisch mitlernen können. Also sehr breiter Begriff.
Wo stehen wir hier in Deutschland aktuell beim Thema EdTech, wenn man mal ins Ausland blickt, also beispielsweise mal uns vergleicht mit den USA oder China, sind die uns deutlich voraus oder können wir ganz gut mithalten?
Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Für die Zeitung lesen gerade steht natürlich immer öfter drin, unsere Schulen sind in einem katastrophalen Zustand, ne, und es wird viel darauf rumgehauen, was gerade alles nicht funktioniert. Dafür gab es ja gerade auch zum Beispiel einen Digitalpakt Schule, ne, der mehr Hardware-Ressourcen und Infrastruktur etc. aufbauen sollte. Aber was ich fast noch wichtiger finde, ich meine natürlich, man braucht den Zugang und man braucht auch eine gewisse Internetverbindung. Aber wenn man das alles mal bereitgestellt hat, was es schon schwer genug ist, dann ist es eben auch nicht damit getan, einen Kurs einfach online abzuhalten, ne? Oder zu sagen, okay, wir bewegen jetzt einfach unsere 8-Stunden-Tag an Kursen und Fächern in den digitalen Raum und setzen da einen Lehrer oder eine Lehrerin vor die Klasse und die darf dann mehr schön hier weiter erzählen. Ne? Das ist so ein bisschen das, was häufig passiert, zumindest auch in Deutschland und was eben nicht so ganz Sinn der Sache ist. Das heißt, ich würde mal behaupten, wir sind da nicht komplett hinterher, weil wir haben ja auch schon viele gute Ansätze und viele Leute, die eben daran arbeiten, dass es sich ändert. Und auch sehr herausragende Leute, die daran arbeiten und gute Ideen auf die Straße setzen. Aber wir können auf jeden Fall noch viel, viel mehr tun. Das ist auch ganz klar, weil ich meine, diese ein bisschen so die Scheu vor der Digitalisierung, die ja oft auch beschrieben wird in Deutschland, die zeichnet sich natürlich auch im Bildungsbereich ab.
Gehören zu den Problemen bei der Umsetzung von EdTech oder ja dem Fortschritt bei EdTech auch neben den technischen Problemen auch darin, dass viele Lehrer oder auch viele Mitarbeiter von Unternehmen gar nicht mit den entsprechenden Plattformen oder Tools vertraut sind, also dass man im Grunde genommen die Leute erstmal schulen müsste und mit den ganzen Tools und sonstigen Möglichkeiten vertraut machen müsste, damit wir mit EdTech auch tatsächlich mehr in Deutschland erreichen können?
Auf jeden Fall. Ich meine, Damit hängt auf jeden Fall viel, viel zusammen, weil wenn man nicht versteht, was man den eigenen Lehrenden oder die Mitarbeiterin vielleicht sogar bieten könnte, dann wird man es natürlich auch nicht anschaffen, das ist ganz klar. Das heißt, es fängt auf jeden Fall bei der Aus- und Weiterbildung auch von Lehrkräften an, ganz egal, ob das jetzt Lehrer in der Schule sind oder auch in anderen Einrichtungen. Ich arbeite ja bei Karen, meinem eigentlichen Job, und wir haben eine Lernplattform eigentlich für Geflüchtete aufgesetzt und haben natürlich da auch viel gelernt, was es heißt, online zu lehren, und haben in dem Kurs eben jetzt auch für Corona ein paar kostenfreie Ressourcen bereitgestellt für Lehrkräfte selbst, ne? So, worauf könnte man achten und sollte man achten, wenn man eben jetzt anfängt, online zu unterrichten? Und ich glaube auch, dass das im Endeffekt was ist, was standardmäßig und auch flächendeckend einfach ausgerollt werden müsste, ne? Dass man sagt, je nachdem, wer in welchem Setup unterrichtet, das ist natürlich, also ist wirklich komplett unterschiedlich, mit was für einer Gruppengröße man sich da beschäftigt, ne? Sprechen alle Leute die gleiche Sprache? In manchen Firmen hat man das ja vielleicht gar nicht gegeben. Dann, ne, da spielen ganz viele Faktoren mit rein, aber dass man eben sagt, okay, wir gucken uns den Kontext an, in dem ihr jetzt Leuten was beibringen wollt, uns eben physisch auch gerade nicht könnt, wo man auch mit rechnet, dass es eventuell noch ein bisschen länger anhält, als uns das allen lieb ist. Und sagt dann, okay, hier haben wir eine Palette an Tools und Möglichkeiten und auch Hilfestellungen, wie ihr das selber angehen könntet.
Wie macht ihr das bei Karen? Gibt es bei euch so eine Art Schulungsprogramm für dich beispielsweise, damit du weißt, wie du mit welchen Tools du arbeitest und wie du die Inhalte am besten vermittelst?
Genau, wir sind so ein bisschen daran, wie man so schön sagt, im Startup-Bereich auch zu pivoten und unser Gelerntes ein bisschen anzupassen, weil bisher haben wir eigentlich nur Lerninhalte direkt für Geflüchtete auf der ganzen Welt bereitgestellt und hatten uns noch nicht so sehr darauf fokussiert, eben anderen dabei zu helfen, auch digital zu unterrichten, und sind da jetzt aber auch mit dran. Und im Endeffekt geht es, glaube ich, auch hier an der Stelle um ganz starken Mix zwischen, sagen wir, offline und online. Und es gibt ja dieses Konzept von Blended Learning. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber im Endeffekt kann man Blended Learning sowohl online to offline als auch online to online unterrichten. Das heißt, im Endeffekt, man mixt einfach seine Lernformate zusammen und kann eben in Zeiten, in denen man nicht komplett offline auch Kurse unterrichten kann, einen Teil davon in den digitalen Raum auch bringen. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, ihr habt hier einen Stamm an Videomaterial und an digitalen Tests oder Arbeitsblättern oder was auch immer, ne, was die Lernenden auch individuell in ihrem eigenen Rhythmus oder in festgelegten Zeitfenstern auch machen können, wo man aber nicht als Gruppe das gemeinsam bewältigen muss, ne? Und man kann dann sagen, okay, das, was wir sonst im Klassenraum-Setup zusammen machen würden, bringen wir dann in den digitalen Bereich, also online, und verknüpfen das dann so mit den anderen bereitgestellten Ressourcen, dass da offene Fragen beantwortet werden können und dass man, ne, vielleicht auch gemeinsam nochmal ins Gespräch kommt, in die Diskussion kommt, oder dass man vielleicht sogar individuelles Tutoring nochmal bereitstellt, ne? So wie eine Art Nachhilfeklasse ist im Endeffekt auch möglich und denkbar. Und da sind wir eben gerade dran, ne? Wie können wir das, was wir unseren Studis bereitgestellt haben, was eben auch oft so Online-Mentoring-Programme waren, jetzt übertragen, vielleicht für Lehrkräfte, und denen helfen, so eine Art Blended-Learning-Ansatz einfacher für sie umzusetzen.
Glaubst du, dass die Zukunft daran liege, dass die Wissensvermittlung so stattfinden könnte, dass man selbst den Zeit und den Ort selbst bestimmen kann? Also beispielsweise, wie man es jetzt bei Netflix, bei den Streaming-Anbietern sieht, dass ich mir die Wissensvermittlung praktisch dann starten kann, wenn ich das möchte, und das vielleicht auch gilt für Studiengänge oder für Ausbildungsberufe?
Auf jeden Fall. Also ich selbst habe schon in meinem Leben zwei längere Kurse online gemacht. Ich glaube, der eine ging 4 Monate und der andere, glaube ich, sogar 6. Und habe das im Endeffekt genau so gemacht. Ne? Es war ganz egal, wo ich war. Bei dem einen habe ich sogar in Singapur mal gelebt. Und es war eigentlich auch egal, wann ich es gemacht habe, weil durch die Zeitverschiebung, die ich hatte, genauso wie andere von den Mensch-Studierenden sozusagen, haben wir zu ganz unterschiedlichen Zeiten gelernt. Was wir halt alle dann gemeinsam hatten, und ich glaube, das ist auch was, was unersetzbar ist, zumindest je nachdem, ne, was man lernen will und wie intensiv man auch lernen will, dass man halt trotzdem noch eine Art Community hat, wo man sich austauschen kann und auch eine Möglichkeit hat, eben Lehrkräfte mal one-on-one zu treffen und Fragen stellen zu können und sich Hilfestellungen zu holen. Also daran glaube ich total, dass es immerhin, ne, wichtig ist und auch weiterhin wichtig bleiben wird. Aber es ist schon so ein bisschen auch meine persönliche Traumvorstellung, dass Bildung in Zukunft noch zugänglicher wird. Es gibt ja schon ganz viele, sagen wir, Portale, ne, wie Coursera und edX, die ganz, ganz viele Kurse von Hochschulen auch haben. Aber es fehlen noch ganz viele Kurse, die wirklich sich in Richtung tiefes Fachwissen dann drehen und auch ein bisschen mehr in Richtung Zukunft vielleicht schauen. Und wenn das zugänglicher wird für jeden, egal wo er sitzt, solange er nur eine mehr oder weniger stabile Internetverbindung hat, dann wäre das schon eine sehr tolle Zukunftsvariante.
Jetzt gibt es ja viele Technologien wie Blockchain, Augmented Reality, Virtual Reality. Siehst du in diesen Technologien ein großes Innovationspotenzial und großes Potenzial für die zukunftsorientierte Bildung?
Auf jeden Fall auch. Also ich meine, es ist ganz klar, ich glaube, wenn man da Nein sagen würde, dann wäre man einfach nicht offen genug für neue Ideen. Ich glaube, man muss aber trotzdem immer schauen, dass, sagen wir, die Begeisterung für eine neue Technologie nicht den Nutzen überwiegt, den sie eigentlich bringen soll. Und man kann, glaube ich, da enorm viel machen. Also ich war davor eben beim Roten Kreuz und da gab es zum Beispiel die Möglichkeit, dann mit VR so eine Art reale Kriegssituation nachzuempfinden, ne? Und zu schauen, okay, wie ist es denn, wenn ich jetzt wirklich als Sanitäter in Syrien unterwegs bin und wie fühlt sich das an, ne? Und um auch ein bisschen Empathie zu schaffen für solche Lebensumstände, das ist enorm, weil sowas kann dir kein Buch beibringen und auch, ich glaube, Kinofilme oder Videos können das eben nur bedingt, weil dieses Gefühl, so in einem Raum zu stehen und dann die Geräusche zu hören und wirklich auch rumlaufen zu können, das ist eben bahnbrechend. Aber was eben genauso wichtig ist, ist zu sagen, okay, für wen ist es denn zugänglich? Und da glaube ich halt trotzdem auch ein bisschen an Lösungen, die im Endeffekt sich auch an Low-Bandwidth-Situationen und so anpassen können. Weil ich meine, wir müssen nicht so weit gehen, um an Afrika zu denken. Ich selbst komme aus dem Schwarzwald und selbst dort haben wir doch des Öfteren noch Probleme mit dem Internet. Das ist ein beliebtes Thema in Deutschland. Aber wir müssen im Endeffekt die Lösungen schaffen, die für eine Mehrheit auch zur Verfügung stehen und nicht nur für ein paar wenige. Da kann man natürlich ausprobieren und rumexperimentieren und vielleicht tut sich da ja auch viel im Connectivity-Bereich in der Zukunft. Aber genau. Und zum Thema Blockchain vielleicht noch kurz. Da liegt natürlich schon auch ein großes Potenzial drin, wenn man anschaut, wie man zum Beispiel Zertifikate speichert. Ne? Sind wir jetzt auch unter anderem mit dran gewesen und sind noch mit dabei, eben zu schauen, wie kann man dann Zertifikate auch auf einer Blockchain ablegen, was dann eine höhere Mobilität und auch eine bessere Zertifizierung im Endeffekt für zum Beispiel internationale Studierende oder eben auch Geflüchtete bedeutet. Wenn man weiß, okay, die Zertifikate, für die ich so viel getan habe, kann ich auch ganz einfach wieder abrufen und anerkennen lassen, ganz egal, wo ich danach hin will.
Es gibt ja viele Bildungsangebote, aber nicht alle Bildungsangebote kann sich jeder leisten. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal an meine eigene Position denke, jetzt gibt es Fachanwaltslehrgänge, es gibt bestimmte Zertifikatskurse zum Datenschutzbeauftragten. Das sind aber alles Kurse, die, wenn man sie aus eigener Tasche bezahlen muss, doch ziemlich kostspielig sind. Denkst du, dass wir darauf hinwirken sollte, dass Bildung insgesamt günstiger wird und wirklich für jedermann zugänglich wird? Weil wir alle wissen, dass wir lebenslang lernen müssen und es die entsprechenden Angebote geben muss, damit wir es umsetzen können.
Auf jeden Fall. Ich meine, Also es stimmt total. Viele Bildungsangebote sind noch unfassbar teuer, also selbst für Arbeitgeber selbst, ne? Weil man weiß ja, dass es auch in größeren Firmen ein beschränktes Weiterbildungsbudget gibt. Das heißt, eigentlich steht damit auch schon fest, dass nicht jeder in der Kanzlei zum Beispiel in dem Fall jetzt an so einer Weiterbildung teilnehmen könnte. Das ist so der erste Punkt. Auf der anderen Seite ist Bildung auch schon viel, viel billiger geworden. Eben dank der, sagen wir, Errungenschaften im Ethikbereich der letzten Jahre, weil ich sag mal, vor einem Jahrzehnt, seit wann gibt es Coursera und EdX, also schon ein bisschen länger, aber ne, es ist noch nicht so lange her, dass man jetzt nicht einfach so einen Kurs von Harvard hätte sich anschauen können und dafür auch noch ein Zertifikat erwerben können. Und heutzutage, je nachdem, was es ist, kannst du das im Endeffekt schon für $150 zum Beispiel. Ne? Und das ist viel, viel, viel billiger geworden. Aber ich glaube auch, dass, sag mal, so ein bisschen die Frage, was ist unser Ziel? Ne? Bei Bildung einfach nur billiger zu machen, heißt im schlimmsten Fall eben auch die Qualität runterzustufen. Und das darf ja auf keinen Fall passieren, weil wir brauchen ja immer bessere Bildung und wir brauchen auch spezifische Bildung, ne? Weil es immer mehr Fachbereiche und Teilbereiche gibt, in denen man sich neue Sachen aneignen kann. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, dass immer mehr Leute Zugang dazu haben. Und eine der Bewegungen, die ja so ein bisschen darauf abzielt, ist diese Open Educational Resources Bewegung, wo man eben sagt, okay, alle die Bildungsangebote, die bereitgestellt werden, sollten auch unter einer CC Commons Lizenz bereitgestellt werden und sind damit auch frei verfügbar für alle anderen, die irgendwie die anpassen wollen und nutzen wollen. Das heißt, es macht es enorm einfach, wenn man hier und da sich was nehmen kann und dann zusammenbauen kann zu einem neuen Kurs, vielleicht mit einem anderen Schwerpunkt. Aber da muss man eben nur den Schwerpunkt und die Spezifikation nochmal neu entwickeln, anstatt den kompletten Kurs nochmal neu aufzusetzen. Also das macht es auf jeden Fall schon mehr erschwinglicher.
Du hast eben die Bildungsplattformen EDX und Coursera angesprochen, auf der man Kurse von ja, renommierten Universitäten wie Harvard oder Berkeley besuchen kann oder entsprechend Zertifikate erwerben kann. Gehst du davon aus, dass diese Zertifikate bei Arbeitgebern ja eher kritischer gesehen werden oder denen weniger Stellenwert beigemessen wird, als wenn jetzt beispielsweise jemand bei Harvard ein komplettes Studium vorzuweisen hat? Oder glaubst du, dass man jetzt schon erkennen kann, dass Arbeitgeber auch solche Abschlüsse im weitestgehenden Sinne akzeptieren?
Also ich sag mal so, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Ist-Stand und dem, was sein kann. Weil ganz klar stehen wir gerade an einem Punkt, wo dein Uni-Abschluss noch viel, viel, viel mehr wiegt als alles andere. Und dann kommt natürlich die Arbeitserfahrung hinzu, ne, die du gesammelt hast. Aber wenn du gerade erst mit der Uni fertig bist, dann ist das auf jeden Fall das, was am schwersten wiegt. Auf der anderen Seite haben wir auch schon in den letzten 10, 15 Jahren gesehen, dass dieses Thema Soft Skills immer wichtiger geworden ist. Ne? Also dieses, was mache ich denn außerhalb von der Uni und vielleicht schon außerhalb von der Schulzeit und welche Fähigkeiten habe ich mir da angeeignet? Und ich glaube, genauso wie das wichtiger geworden ist, werden auch diese Zusatzqualifikationen immer wichtiger. Also wie gesagt, ne, die Kurse, die ich gemacht habe, einer in humanitärer Diplomatie und einmal in Social Media Marketing im Endeffekt, sind super divers und unterschiedlich. Und mit letzteren hätte ich garantiert auch an der Uni machen können, ersteren aber nicht, weil ich glaube, davon gibt es eine Handvoll von Unis, die das weltweit überhaupt lehrt. Und da muss man überhaupt erstmal dorthin gehen können oder wollen, um sich das anzueignen. Das heißt, also kurz gesagt, ich glaube schon, dass diese Zertifikate immer eine höhere Anerkennung bekommen werden in Zukunft. Und ich glaube auch, dass es immer mehr davon geben wird, weil unsere Welt entwickelt sich so schnell weiter aktuell. Wir brauchen es einfach. Ne? Es ist ja heute nicht mehr so, dass man einen Job lernt, den man dann für die nächsten 10, 15 Jahre hat, sondern man muss sich ja kontinuierlich ein bisschen an das anpassen, was um einen rum passiert und vielleicht ist es dann auf einmal, ne, also für eine Politikwissenschaftlerin wie mich, dann doch auch mal wichtig, vielleicht nochmal coden zu lernen oder so. Und das ist ja total perfekt eigentlich, wenn man dann einen Kurs machen kann, der einem, ne, grundlegende Fähigkeiten oder auch vertiefende Fähigkeiten im flexiblen Zeitfenster beibringt. Das heißt, du kannst nebenher arbeiten oder auch eine Familie haben, kannst es dann so legen, wie es dir passt und nicht wie irgendwie die Abendschule offen hat zum Beispiel.
Schauen wir uns mal den aktuellen EdTech-Markt an. Siehst du da viele, gibt es da viele Startups in dem Bereich, beziehungsweise vielleicht auch schon etablierte Bildungsanbieter? Und daran anschließend noch die Frage, siehst du darin einen wachsenden Markt?
Auf jeden Fall. Also ich sage mal, wie in allen anderen Tech-Bereichen, umso mehr Leute auch verstehen, was man mit der Technologie alles anfangen kann, umso mehr Lösungen entstehen natürlich auch. Und das ist unglaublich spannend zu sehen. Ganz viele von den EdTech-Startups, gerade in Deutschland, fokussieren sich auf jeden Fall noch auf das Thema Schule. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen, in Zeiten von Corona, ne, die Schulen machen alle zu und die Lehrer sind alle ein bisschen alleingelassen zu Hause. Da hat zum Beispiel jetzt gerade Verena Pauster die Seite Homeschooling ins Leben gerufen, ohne da jetzt natürlich Werbung machen zu wollen, aber das ist eine unglaublich gute Sammlung von Apps und anderen Lernplattformen, wo man entweder ne, Kurse machen kann oder koordinieren kann, sogar für Lehrkräfte auch, ne, um Stundenpläne zu koordinieren und so weiter und so fort. Also eigentlich ist es eine Zusammenfassung von sämtlichen EdTech-Lösungen für den Schulbereich, die es in Deutschland schon gibt. Und ich glaube, was uns noch so ein bisschen fehlt, ist der Bereich Weiterbildung. Ne? Also Ausbildung auch, aber vor allem Weiterbildung. Weil ich glaube, zumindest in Deutschland ist noch nicht so ganz der Gedanke angekommen, ne, von dem lebenslangen Lernen, von dem wir es ja auch schon hatten, zu sagen, okay, auch wenn man noch unter 30 ist und gerade erst aus der Uni rausgefallen ist, muss man ja trotzdem in den nächsten 5 bis 10 Jahren unglaublich viel lernen, um eben relevant zu bleiben mit seinen Fähigkeiten. Und das ist was, was noch ein bisschen vernachlässigt wird. Und es gibt zwar immer mehr Lösungen, die dir dann so allgemeine Fähigkeiten beibringen, ne? Hier Projektmanagement, Grundlagenkenntnisse oder auch im Bereich Leadership gibt es immer mehr Angebote. Aber ich glaube, was wirklich noch fehlt, sind so die wirklich tiefgehenden Kurse und Fähigkeiten, die man dann eben auch braucht, zum Beispiel im Bereich Data Science und so weiter und so fort. Und ein paar gibt es da schon, die erfolgreich sind. Aber ich glaube, es sind noch nicht genug, um wirklich die, Millionen von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen irgendwie aus- und weiterbilden zu können, die das in den kommenden Jahren bis 2030 und darüber hinaus auch brauchen werden.
Bist du der Meinung, dass die Politik vielleicht auch mal kommunizieren sollte, welche Skills man in der Zukunft braucht, damit der Einzelne auch so eine Vorstellung dafür bekommt, in welchen Bereichen er sich weiterbilden sollte. Also du hast vorhin den Bereich Data Science angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht auf dem Schirm haben, welche Formen der Weiterbildung es gibt und welche sinnvoll sind. Weil wenn man jetzt nicht gerade aus diesem Bereich kommt, dann, also zum Beispiel aus dem Bereich IT, dann hat man bestimmte Weiterbildungsmöglichkeiten gar nicht präsent. Und vielleicht sollte da die Politik auch gewisse Impulse geben und das eben auch kommunizieren. Wie siehst du das?
Ja, ist eine super gute und spannende Frage auch. Ich meine, für alle Volkswirtschaftler etc., also es gab es ja schon immer, ne, zu sagen, okay, was braucht unsere Wirtschaft in den kommenden x Jahren? Und das war zum Beispiel auch wieder mal der Fall, als ich Abi gemacht habe. Ne, dann heißt es wieder, okay, wir brauchen unglaublich viele Lehrkräfte. Ich meine, das hat auch mehr oder weniger gestimmt, ne? Aber sagen wir, das als ausschlaggebend dafür zu sehen, wie Leute dann ihren kompletten Karriereweg gestalten, ist ein bisschen schwierig, vor allem in der aktuellen Situation. Ne? Also wenn wir sagen, wir reden nicht über die Fächer, die man jetzt in der Uni, an der Hochschule absolviert und die man sich aussucht, sondern über all das, was danach kommt, ist es ja enorm schwierig. Also wer hat, vor 15 Jahren gedacht, dass es soziale Plattformen geben wird, die im Endeffekt deine kompletten Marketingbereiche dominieren, ne? Und dass Radiowerbung und Fernsehwerbung immer weniger wichtig werden und du auf einmal auf anderen sozialen Plattformen da dein Geschäft einstellst. Ich glaube, man muss den Leuten, anstatt zu sagen, okay, hier geht jetzt alle auf, ne, zum Beispiel Data Science, macht ja im Endeffekt keinen Sinn. Weil ich glaube total fest daran, Leute sind ja nur gut in dem, was sie wirklich begeistert und wo sie auch ein bisschen eine Passion dafür haben. Das heißt, eigentlich, was man machen müsste, ist den Leuten eine bessere Informationsgrundlage zu bieten, ne, und halt zu sagen, hier, schaut euch doch mal an, was für Trends gibt's gerade und was für Skills sind dafür wichtig, wenn man bei so einem Trend irgendwie mit dabei sein will oder in welcher Branche arbeite ich und welche Trends gibt's in der Branche gerade und ne, wie passen sich die Profile auch ein bisschen darauf an. Und wir haben ja zum Beispiel auch gesehen, ne, viele Berufe, wo man eigentlich früher gesagt hätte, die sind total sicher, wenn du in den Marketingbereich gehst, dann hast du einen sicheren Job und dann entlassen jetzt größere Firmen irgendwie große Teile ihrer Marketingabteilung, weil die alle automatisiert werden können zu großen Teilen. Ne. Das heißt, eigentlich geht es ja eher darum, wie gebe ich den Leuten eine gute Orientierung über das, was gerade passiert, damit sie dann selber so aussuchen können, ne, okay, will ich vielleicht die komplette Branche wechseln, weil ich hier keine Zukunft mehr sehe und eigentlich sowieso nur so reingerutscht bin, das kann ja auch sein. Oder, okay, ich sehe, mein Jobprofil gibt es vielleicht in 10 Jahren nicht mehr, aber ich weiß, mich fasziniert, ne, XYZ, dann fange ich jetzt an, immer mal wieder hier ein bisschen, da ein bisschen, dort ein bisschen zu lernen, mache vielleicht sogar mal firmenintern so eine Art Probepraktikum oder wie man das auch nennen will und schaue mal in eine andere Abteilung rein. Das hilft ja eigentlich viel mehr und ich glaube, so die Keywords sind eben wirklich Orientierung und dann auch individualisiertes Lernen, ne? Also dass die Lerninhalte wirklich darauf angepasst werden können, wo stehe ich gerade und wo will ich vermutlich wahrscheinlich hin, weil ja auch auf dem Weg dorthin man mal vielleicht die ein oder andere Abzweigung nochmal nimmt und dann vielleicht ein Lernteil doch wieder außen vor lässt, weil es halt doch nicht zu einem passt und dann noch mal ein bisschen, weiß nicht, 70 Grad Wende macht und in eine andere Richtung weiter marschiert. Genau, ich glaube, das sind so die wichtigen Kernpunkte dafür.
Das Social Entrepreneurship Netzwerk in Deutschland hat ja den Hackathon, den Wir vs. Virus Hackathon der Bundesregierung mitorganisiert. Hast du in dem Zusammenhang auch ein paar vielversprechende AdTech-Projekte gesehen?
Mhm, auf jeden Fall. Also ich war eben in dem Orga-Team mit dabei, habe vor allem geholfen, diese riesen Slack-Plattform am Leben und Laufen zu halten, wo alle Fragen aufgekommen sind und sich alle Teams getroffen haben. Also war an sich schon ein unfassbar spannendes Wochenende, dass da so viele Menschen zusammengekommen sind. Also angemeldet hatten sich 42.000. Ein bisschen weniger waren es dann am Ende, aber es waren trotzdem unfassbar viele. Und im Bildungsbereich, sage ich mal, das ist immer, habe ich das Gefühl, so ein bisschen die zweite Stufe, an die gedacht wird, weil natürlich denken gerade in der aktuellen Situation alle an Gesundheitslösungen, die halt unser Zusammenleben oder auch die Gesundheit von jedem einzelnen ersten Schritt schützen oder auch dabei helfen, sie zu beschützen. Und die Bildungslösungen, die kommen dann immer so als Pflaster einen Schritt danach. Aber nichtsdestotrotz, es waren auch viele dabei, die eben aus dem Bildungssektor selbst kommen. Und was ich zum Beispiel gesehen habe und was total spannend war, ich weiß gerade den Namen nicht mehr genau, aber war auch eine Plattform, um eben Open Educational Resources sichtbarer zu machen, ne? Dass du halt eine Plattform hast, auf der du dann suchen kannst nach deutschen frei verfügbaren und nicht lizenzierten Lerninhalten, die man dann in der Hochschule zum Beispiel einsetzen kann. Und ich glaube, das ist ein unglaubliches, wie man so schön sagt, Window of Opportunity, das jetzt auch zu nutzen, dass auf einmal alle online gehen müssen und dann eben auch solche Ressourcen und solche Ansätze mal auf die Straße zu bringen.
Vielen Dank, Sabrina, für das Interview.
Danke dir.